wenn du heute Hartz IV beantragst oder Bürgergeld beantragst, musst du eigentlich ein Jurastudium haben. Seit 20 Jahren wird in diesem Land Stimmung gemacht gegen die Leute, die sich nicht wehren können. Und wer so eine Politik macht, die auch noch rassistisch so trennt, der Anfragen macht, wie sind denn die Vornamen der Bürgergeldbezieher, und hat aus unserer Geschichte nichts gelernt.
Wenn ich mir was wünschen dürfte. Der Podcast mit Jan van Aken.
Ja, mein heutiger Gast heißt Thomas Wasilewski und ich glaube, bei einigen von euch klingelt das schon so ein bisschen. Den Namen kenne ich doch zumindest aus den sozialen Medien. Thomas ist auf uns zugekommen und hat uns vor einiger Zeit mal eine Mail geschickt mit einem offenen Brief. Und das Coole an diesem Podcast ist ja, dass man den Menschen, die sich krass für so eine Sache engagieren, auch mal den Raum geben kann, das hier zu erzählen. Moin Thomas, erstmal schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Und dann sag doch mal kurz, worum ging es in diesem Brief, den du uns geschickt hast?
Um die Koalitionsverhandlungen. Mir ist wichtig, dass ich mein Leben selbst mitgestalten kann und mein Leben nicht noch schlechter werden soll und auch das Leben von vielen Menschen, die im Bürgergeld leben, noch schlechter wird. Die haben ein schlechtes Leben und deshalb habe ich die Regierung angeschrieben und alle Parteien im Deutschen Bundestag und habe versucht, Einfluss darauf zu nehmen, was in den Koalitionsverhandlungen ausgehandelt wird, damit wir nicht noch von stärkeren Kürzungen betroffen sind.
Super. Und auf deinem T-Shirt hast du schon einen Wunsch mitgebracht, für die, die das Video nicht sehen. Regelsatz rauf auf 813 Euro.
Ja.
Aber dieser Podcast heißt ja, wenn ich mir was wünschen dürfte. Das ist ja auch die Frage jetzt an dich. Du bist morgen Bundeskanzler. Was ist das Erste, was du umsetzt?
Das Erste, was ich umsetzen würde, ist, dass Artikel 1 in diesem Land wieder einen Stellenwert hat, den er komplett verloren hat.
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich erlebe tagtäglich mit meiner Frau und meinen Kindern, mit Menschen, die von Armut betroffen sind, dass dieser Artikel in Deutschland nur noch Worte auf Papier sind. Und das ist für jeden, der davon betroffen ist, sehr, sehr schmerzhaft. Und die Brandstifter, die das Feuer immer weiter anheizen, sitzen aus meiner Sicht im Deutschen Bundestag in den Regierungen der letzten Jahre. Seit 20 Jahren wird massiv Druck auf die Medien ausgeübt, so sehe ich das. Und es wird massiv gegen Menschen gehetzt, die sich nicht wehren können, die intellektuell überhaupt nicht die Fähigkeiten haben, dem irgendetwas entgegenzuhalten. Und niemand möchte gerne als Zecke, Schmarotzer, asozialer betitelt werden. Jeder hat ein Recht auf Würde. Und das hat man den Leuten, die keine Kohle haben in diesem Land, leider weggenommen. Ein Kanzler, der nur Unternehmer einlädt und kein Wort mit den Ärmsten im Land spricht, hat seinen Job aus meiner Sicht verfehlt.
Völlig verfehlt. Und der auch regelmäßig hetzt und Lügen erzählt, irgendwie von 2000 Euro Miete und so weiter. Also ich glaube nicht, dass der keine Ahnung hat, sondern diese Hetze gegen Bürgergeldempfängerinnen ist gezielt. Da geht es immer um die Spaltung, die Armen gegen die ganz Armen aufzuhetzen. Aber das ist ja eine besondere Situation, in der du bist. Du machst ja Politik in der ersten Person. Das heißt, du bist selbst Betroffener und setzt dich für die Rechte, nicht nur deine Rechte, sondern aller Bürgergeldempfängerinnen ein. Sag mal kurz, wie bist du dazu gekommen? Wo kommst du her?
Also ich bin Sohn in einer fünfköpfigen Familie gewesen. Mein Vater hat Theologie studiert. Er hat mir sehr früh mitgegeben, worum es im Leben geht. Ich vergesse das nie. Er hat immer an seinem Schreibtisch gesessen, das Grundgesetz und die Bibel hochgehalten. Das war für den, das waren ganz elementare Dinge.
Und wie bist du jetzt in diese Situation gekommen als Bürgergeldempfänger, als Aufstocker? Irgendwie?
Ich bin irgendwann erwerbsunfähig geworden. 3 Kindern und einer Frau, die auch nicht arbeiten kann, die nach ihrer Flucht aus Afrika schwer verletzt war. Stand ich denn als ich erwerbsunfähig wurde, ohne Kohle da und musste zum Jobcenter. Mit den Leuten habe ich vorher vertrauensvoll zusammengearbeitet und mit denen eigentlich nie ein Problem gehabt. In meinem Beruf auch bis heute nicht. Es waren immer tolle Leute, mit denen ich zu tun hatte. Habe aber gemerkt, dass das System, dieses Hartz-IV-Gesetz, wenn man es selber erlebt, brutale Auswirkungen hat auf mein persönliches Leben, auch auf das Leben meiner Kinder.
Was hast du denn davor gemacht?
Direkt davor habe ich für die Rohkohle AG gearbeitet. Das ist ein Bildungsträger. Als der Bergbau im Rheinland kaputt gegangen ist, haben die aus ihren Bergberufsschulen Bildungszentren gemacht. Und dort habe ich gearbeitet und habe mit Langzeitarbeitslosen, die Ü50 waren, also die aussortiert wurden, weil sie ihren Körper nicht mehr benutzen konnten, und mit Förderschülern und Behinderten gearbeitet und die beruflich integriert. Habe dann viele Menschen kennengelernt, die wirklich massiv Probleme hatten, die keine Kinderbetreuung hatten, die gesundheitliche Einschränkungen, psychische Einschränkungen hatten, die seit Jahren in ihrer Wohnung lebten, keinen Strom hatten, die lange Zeit obdachlos waren. Also ich habe nachher eine dermaßen eine Empathie für diese Leute auch entwickelt, viele Jugendliche kennengelernt, die aufgrund ihrer Armut und ihrer Herkunft auf der Förderschule gelandet sind. Das hat mich schon massiv verändert, wenn man über 10 Jahre Leute kennenlernt, mehr als 1000 Menschen Schicksale kennenlernt, dass hier um Menschen geht und nicht um irgendwelche Zahlen, Statistiken oder sonst was. Da wurde mir auch immer wieder bewusst, was mein Vater mir gesagt hat. Jeder hat einen Anspruch auf Würde und den sollte man auch den Schwächsten in der Gesellschaft nicht nehmen.
Wahnsinn. Und dann wurdest du krank, warst arbeitsunfähig, du kriegst eine kleine Rente und musst aufstocken.
Ne? Das aufstocken, ist deine Situation.
Ja. Wie lange ist das jetzt schon so?
12 Jahre.
12 Jahre. Und kannst du mal sagen, was heißt das für deinen Alltag? Ich weiß, du hast mal im Interview gesagt, ey, diese Politiker, die dann sagen, ich lebe jetzt mal einen Monat irgendwie vom Regelsatz, das sagt überhaupt nichts, weil in dem einen Monat geht der Kühlschrank nicht kaputt, in dem einen Monat muss dein Kind nicht auf Klassenfahrt. Also erzähl mal ein bisschen, was das konkret bedeutet.
Ich brauchte mal einen neuen Personalausweis und den habe ich dann beantragt und habe mich vorher schlau gemacht. Da steht, es gibt eine Personalausweisgebührenverordnung. Da steht drin, Artikel 1 oder Paragraph 1 in der Personalausweisgebührenverordnung, wer bedürftig ist, kann von der Gebühr befreit werden. Dann habe ich denen bei der Passstelle gesagt, hallo, ich kann da befreit werden, ich bin arm, können da mir nicht einen Gefallen tun. Dann wurde ich da so richtig weggeklatscht, wie so ein kleiner Asozialer. Ne? So hatte ich das Gefühl, hat die Frau vielleicht nicht so gemeint, aber das ist bei mir halt so angekommen. Und dann habe ich den Nati gesagt, müssen Sie mal schriftlich beantragen. Den habe ich dann auch beantragt. Und dann bekam ich den Bescheid, dass ich seit so und so vielen Monaten schon neuen Personalausweis bräuchte, dass man mir ein Bußgeld auferlegen würde, wenn ich den nicht sofort beantragen würde.
Nein.
Und dann habe ich auch von den Behörden erfahren, nee, du kannst das innerhalb von 10 Jahren ansparen. Im Regelsatz sind 25 Cent enthalten. Wenn du die jeden Monat ansparst, hast du nach 10 Jahren den Betrag zusammen um den Personalausweis.
Aber in der Gebührenverordnung steht drin, Bedürftige kriegen es umsonst, aber es wird nie umgesetzt.
Es wird nie umgesetzt, weil das eine Kannverordnung ist. Und wenn die das bei einem machen, müssten die das bei jedem Bedürftigen machen. Und das Geld wollen halt. Deshalb war ich damals so wütend. Das war so meine erste Aktion. Da habe ich auch den Papst angeschrieben. Den Papst habe ich angeschrieben. Ich hatte sein Evangelii Gaudium gelesen.
Welches war das? Welcher Papst? Der Franziskus.
Ne? Franziskus. Und da stand drin, dass Arme behandelt werden wie Müll. Und dann habe ich den angeschrieben, dass ich genau das fühle. Dass ich 3 Söhne habe. Die Namen meiner Söhne genannt. Alles biblische Namen. Und dann hat der Papst sich auch tatsächlich zurückgemeldet, der päpstliche Nuntius. Vergessen nie, dass ich bei meinem Anwalt reinkam. Das ist Kalmar. Das war so ein ganz, so ein Rheinländer, typischer Rheinländer, netter Mann. Ja. Sagt er immer, der Papst hat die angerufen, meine Sekretärin hätte fast.
Nein! Der Papst hat angerufen, ja, super.
Also, und dann habe ich mit ihm so gequatscht, aber letztendlich, selbst mit päpstlichen Segen und mit der Macht des Heiligen Vaters war daran nichts zu rütteln.
Selbst im katholischen Rheinland nicht.
Selbst im katholischen Rheinland nicht. Und das fand ich so empörend, dass man solche Gesetze macht in der Politik, dass ich mir gedacht habe, daran müsstest du, du musst was tun.
Musst du auch, ja.
Das Problem ist ja, dass die meisten sich gar nicht wehren können. Denn wenn du heute Hartz IV beantragst oder Bürgergeld beantragst, musst du eigentlich ein Jurastudium haben, weil die Gesetze sind so kompliziert und du hast so viele Möglichkeiten, das zu beantragen, dass es gar nicht funktioniert.
Ja.
Und so geht das auch, ging das auch weiter. Ich brauchte mal Schulbücher, 3 Schulbücher für meine Söhne, 97,56 Euro, die zum Schuljahr beschaffen mussten. Die habe ich dann beantragt und mir gesagt, nee, das geht nicht.
Aber wenn das nicht Bildung und Teilhabe ist?
Nein, das gehört nicht zum Bildungs- und Teilhabe. Das ist mehr Bedarf, darüber habe ich mich dann auch informiert. Da hat man gesagt, nee, das ist im Bildungs- und Teilhabepaket schon in dem pauschalen Betrag enthalten. Das war aber gar nicht so, weil das ausgeschlossen ist rechtlich. Und da habe ich mich nachts hingesetzt, habe die Uni Leipzig angeschrieben, Die haben da so eine Pro-Bono-Beratung für Bedürftige. Ich habe mit denen hin und her gemailt und dann haben wir zusammen eine einstweilige Verfügung beantragt. Da haben die mir dann in der Nacht- und Nebelaktion die Leute, die Studenten, weitergeholfen. Und da habe ich über eine einstweilige Verfügung die 97 Euro für meine Kinder vor den Sommerferien noch bekommen. Mhm. 97 Euro, da sagt der eine oder andere, klar. Die kannst du da aus der Tasche bezahlen.
Wenn du eine Bundestagsdiät von 12.000 Euro hast, dann merkst du das nicht. Ja, für diesen Unterschied.
Das sind so Erlebnisse, die ich hatte, die mich auch geprägt haben, wo ich gedacht habe, das, was die da machen in Berlin, hat mit meinem Leben nichts zu tun. Mein Leben ist schlecht. Das Leben meiner Kinder ist schlecht. Die Vorurteile in meine Kinder begegnen.
Ich will nochmal auf dieses, was du sagst, die meisten können sich gar nicht wehren, brauchst ein Jurastudium. Deswegen finde ich das so super, dass unsere ganzen Abgeordneten im Bundestag jetzt, die bieten auch Sozialsprechstunden an. Die haben dann oft auch Experten mit dabei, aber das wird es auf jeden Fall anbieten. Für Leute, die genau in so einer Situation sind, dann kriegen sie das Schulbuch nicht, dann können sie kommen, dann kriegen sie Beratung. Wir haben Anwältinnen und so weiter, die uns zur Not unterstützen dabei. Aber es ist schlimm genug, dass du das überhaupt brauchst. So, dass die Leute irgendwie nicht an ihr Minimalrecht überhaupt kommen, sondern dass man das alles noch einklagen muss.
Ja, das ist das massiv Traurige in dem Land und vor allen Dingen hat das auch massiv meine Kinder behindert. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn du als 14-Jähriger in die Schule hingehen musst und musst sagen, lieber Herr Lehrer, ich brauche das Herz eines Boxers, das Buch, aber mein Vater kann es leider nicht bezahlen, kannst du mir den Zettel ausgeben und dann sagt das Jobcenter, nee, tut uns leid, der Beleg ist uns nicht gut genug, wir brauchen da nochmal einen separaten Beleg zu und dann muss er nochmal dahin und das ist eine Katastrophe
für die Kinder. Für die Kinder ist es ganz schlimm. Ja. Ja, klar. Was glaubst du, steckt dahinter? Also als Hartz IV damals eingeführt wurde, ne, das war ja vor 20 Jahren ungefähr, da war aus meiner Sicht ja der Hauptgrund dafür, dass es nicht nur darum ging, die Menschen, die keinen Job haben, die so wenig haben, noch weiter zu entwürdigen, sondern da ging es auch darum, die noch im Job sind, denen Angst zu machen. Leute, wenn ihr euren Job verliert, wenn ihr zum Beispiel im Streik seid, ne, und so weiter, wenn ihr euren Job verliert, dann verliert ihr alles, was ihr habt. Ihr verliert euer Haus, alles, euer Auto, alles, was ihr habt und am Ende seid ihr genauso entrechtet wie die. Das war also immer so ein Druckmittel, auch für die, die den Job haben, dass Menschen sich nicht mal trauen, sich zusammenzuschließen, gemeinsam zu kämpfen.
Also ich habe diese ganze Phase ja mitgekriegt, einmal auf der beruflichen Seite und auch auf der betroffenen Seite und habe das so erlebt, seit 20 Jahren wird in diesem Land massiv Stimmung gemacht gegen die Leute, die sich nicht wehren können. Die wenigsten von denen haben eine Ausbildung, die beim Jobcenter sind, Kunden sind. Die können in der Regel häufig noch nicht mal eine Zeitung lesen. Die können sich also auch nicht wehren. Aber über die wird permanent geredet, dass das die Allerfaulsten im ganzen Land sind. Und so konnte ich auf der einen Seite nie einen Erfolg erzielen, wenn ich die vermitteln wollte, weil keiner will eine faule Apfelsine in seiner Kiste haben. Da haben die Arbeitgeber schon einmal gesagt, nein, so weit brauche ich nicht.
Das heißt, durch die Hetze verschlimmert sich auch nochmal ihre Situation, weil sie noch weniger Chancen haben, reinzukommen.
Ja, und das ist ein bewusst Schlechtmachen von Menschen. Das ist die eine Seite, die ich dabei sehe, was ich auch sehr, sehr kritisch finde. Man seine eigenen Produkte, ich betrachte die Arbeitskraft als ein Produkt, so schlecht mache, dann werde ich die auch nie vermarkten können. Als Kaufmann würde ich so oder als Regierungschef würde ich das Problem niemals so lösen wollen. Und auf der anderen Seite hat man den Leuten natürlich auch massiv Angst gemacht. Denn im ganzen Land wird regelmäßig Woche für Woche, Monat für Monat über die Leute, die Bürgergeld beziehen, schlecht geredet. Mhm. Also ich höre überall, kriegen noch alles in den Hintern geblasen, die sind alle faul, die sitzen alle zu Hause rum, die wollen gar nicht und Menschen, die ich kennengelernt habe, wollten alle und konnten häufig nicht, weil sie, was ich, inkontinent waren, weil sie kleine Kinder hatten, weil sie keine Betreuungsmöglichkeiten hatten, weil sie psychische Probleme hatten. Leute, die mir gesagt haben, ich kann morgens nicht aufstehen, ich habe keinen Wecker, ich habe auch kein Geld, mir einen Wecker zu kaufen, der Strom funktioniert nicht, es ist Februar, Junge, wenn ich mich da bewerbe, ich kann nicht duschen, ich kann keine Klamotten waschen, ich kann nicht kochen, ich weiß ja nicht, wie ich das machen soll. Mhm. So einfachste Probleme, meine Stromrechnung zu bezahlen von 1.000 Euro, ging nicht. Ne?
Und erzähl doch mal, wie faul du bist. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist auf Tafeln unterwegs, du machst die Suppenküche und so weiter. Erzähl mal, was machst du?
Was mache ich denn? Erstmal finde ich es wichtig, auch mal zu betonen, dass die Menschen, die ein Bürgergeld beziehen, häufig auch Kinder haben, die die betreuen oder ältere Menschen. Ich habe Familienangehörige mitgepflegt und engagiere mich auch für die Tafel in Mönchengladbach. Fahre da einmal in der Woche einen LKW, hol Ware ab. Ist nicht, sind zweieinhalb Stunden, die ich das mache. Aber ich freue mich, dass ich diesen Job habe. Treffe da auch nette Leute, auch viele Leute, die nichts zu essen haben, denen es genauso schlecht geht wie mir. Engagiere mich in Mönchengladbach für die Suppentanten, mache da einmal in der Woche eine Essensausgabe an die Leute, die die ganze Woche häufig nichts gegessen haben oder mehrere Tage nichts gegessen haben, die dann mitten auf den Marktplatz kommen, sich eine warme Mahlzeit holen, von allen beobachtet werden, die Ständer mit Junkies, mit Obdachlosen, Rentnern, Flüchtlingen, Illegalen in Deutschland zusammen. Und das ist für viele ein extremer Angang, da hinzukommen und zu sagen, kannst du mir eine Schale Suppe geben? Ne? Hast du noch ein Brot?
Ja.
Ich muss 7 Tage von dem Brot essen. Hast du vielleicht noch ein zweites? Hast du eine Rolle Klopapier? Ich habe kein Klopapier mehr. Das sind alles Erlebnisse, die auch mich geprägt haben. Und ich arbeite halt auf der politischen Ebene in Mönchengladbach, einem Bündnis für Menschenwürde und Arbeit mit, sehr stark kirchlich geprägt. Wir versuchen halt auch auf dem politischen Weg etwas zu verändern, aber da sehe ich überhaupt keinerlei Bereitschaft in Deutschland, den Schwächsten auch nur einen Millimeter entgegenzukommen.
Aber du machst ja nicht nur diese praktische Arbeit, auch politisch. Ihr habt neulich eine Studie vorgelegt. Magst du mal kurz davon erzählen? Das war mit Sanktionsfrei, ne?
Ja, ich habe mit Sanktionsfrei bei der Bundespressekonferenz eine Studie vorgestellt. Ich habe da auch mal über die Situation meiner Kinder gesprochen und der Menschen, die mir begegnen, wie entwürdigend Armut ist und wie deprimierend das Leben der Betroffenen ist. Ich fand es schön, dass die Journalisten da mal zugehört haben, weil so eine Studie ist auf der einen Seite, da stehen eine Menge Zahlen drin, da wurde auch viel geforscht, aber da habe ich dann auch wieder diese Vorurteile gesehen. Fakten werden vom Tisch gewischt wie Dreck. Und so geht man einmal mit einem Wissenschaftler nicht um, der geforscht hat und ein Ergebnis präsentiert. Und so geht man auch nicht mit den Menschen um, die von dieser Armut betroffen sind.
Was war die Kernaussage oder das Kernergebnis von der Studie?
Kernergebnis von der Studie ist, dass die Leute vom Bürgergeld nicht mehr satt werden, Angst haben, ihre Wohnungen zu verlieren und massiv von Hetze und Hass betroffen sind, immer mit Vorurteilen zu kämpfen haben und Menschen so auch nie in Arbeit integriert werden können, weil sie haben eigentlich im Grunde genommen ganz andere Probleme, nämlich sich erstmal darum zu kümmern, dass sie satt werden und dann hast du keine Zeit mehr, dich um einen Job zu kümmern. Das ist halt auch eine Kernaussage dieser Studie, dass viele Eltern auf elementare Dinge verzichten, damit es ihren Kindern etwas besser geht. Gerade deshalb werbe ich auch für einen Regelsatz von 813 Euro.
Wo kommt die 813 her? Ist ja so eine richtig krumme Zahl.
Ja, das gefällt auch vielen nicht, weil viele denken, das ist viel zu viel. Ja, der Paritätische Gesamtverband hat geforscht und hat die Bedarfe ehrlich kalkuliert und nicht politisch klein gerechnet und ist auf die Zahl von 813 Euro gekommen. Und dann kann man halt seiner Frau auch mal zu Weihnachten was schenken, seinen Kindern was schenken. Dann isst man an Heiligabend halt nicht Spaghetti mit Tomatensauce oder mit Ketchup, sondern kann sich auch was mehr leisten. Und ich denke, das sollte in Deutschland auch für den Schwächsten möglich sein, Weihnachten zu feiern, einen Geburtstag zu feiern. Und leider wird das politisch nicht so gesehen.
Wir haben das ja auch. Wir sagen ja so, gehen einen Schritt weiter und sagen, das muss eine Mindestsicherung geben von 1200 Euro. Was sagst du zu der Forderung? Da ist ja dann natürlich das Wohnen schon mit drin. Aber eine individuelle und sanktionsfreie Mindestsicherung.
Ich denke, dass man grundsätzlich sich in Deutschland mal zusammensetzen sollte, und zwar alle politisch Verantwortlichen, und sich darauf einigen sollte, was wollen wir eigentlich für ein Land haben? Wollen wir ein Land haben, was christlich geprägt ist? Und indem wir auch wirklich die Nächstenliebe hochhalten und sagen, wir gehen mit den Schwächsten genauso um wie mit den Stärksten in unserer Gesellschaft. Aber ich erlebe im Grunde genommen das Gegenteil, dass man die Schwächsten tritt und die Stärksten in diesem Land hofiert. Und so werde ich niemals eine Lösung bekommen für ein elementares Problem.
Es ist ganz spannend, dass du auch von Nächstenliebe redest. Das ist für mich auch ein ganz großes Thema. Ich bin ja sehr katholisch aufgewachsen, zwar im Norden, ne? Also in der Diaspora, wo sonst alles evangelisch ist, sehr streng katholisch. Und ich glaube, dass meine ganze soziale Denke genau daher kommt, weil das, was die Kirche Nächstenliebe nennt, das nennen wir Solidarität. Einfach, was du sagst, füreinander da sein und die Schwächsten genauso behandeln wie die Stärksten, wobei die Stärksten sollen dann auch ihren fairen Anteil zahlen, ne, am Gemeinwesen. Also so, jeder so, wie er gut kann. Und deswegen eher das Geld da oben holen und nicht die da unten auch noch mit den Sanktionen noch das Letzte rauskürzen. Bist du schon mal sanktioniert worden?
Nee, ich bin noch nie sanktioniert worden. Ich muss auch sagen...
Du bist ja Aufstocker.
Aber ich habe auch nie ein Jobcenter so erlebt, dass die Menschen drangsalieren. Und ich glaube, dass dieser Druck massiv aus der Politik gemacht wird und dass die sich aber auch nicht den aussuchen, der sich am besten wehren kann. Das halte ich auch für das allergrößte Problem bei den Sanktionen, denn die Sanktionen werden die Menschen treffen, die sich nicht wehren können, die psychische Probleme haben, nicht weiß, was er tun soll, wenn er eingeladen wird, der sehr wahrscheinlich den Brief noch nicht mal lesen kann. Mhm. Das können sich viele Leute gar nicht vorstellen. Zu mir sind in den Maßnahmen Menschen gekommen, die haben gesagt, hör mal, kannst du mir sagen, was steht da? Ja. Was steht da überhaupt drin? Mhm. Und dann habe ich gefragt, hör mal, steht doch da, kannst du lesen? Ja, mal, ich habe 30 Jahre, das waren Leute, die 50 Maßnahmen, die haben mir erzählt, ich habe 35 Jahre lang die Bildzeitung, nur die Bilder geguckt. Ja. Und nicht mal die Überschrift. Ja. Die habe ich nicht gelesen. Mhm. Sag ich, und Videotext? Nee, sowas mache ich nicht. Kann. Und wenn die irgendwas schreiben, wenn die sich bewerben sollten, die hatten die Fähigkeiten gar nicht. Okay. Und wer glaubt, dass jemand, der körperlich nicht mehr arbeiten kann, dann einfach irgendwo in ein Büro geht, bei dir wissenschaftlicher Mitarbeiter wird oder bei Herrn Merz im Büro arbeiten kann, der vertut sich. Das funktioniert nicht. Mhm. Die kannst du auch nie so weit qualifizieren. Irgendwann wirst du sagen müssen, pass mal auf, für den habe ich leider keinen Job. Ich muss irgendwie eine Arbeit finden, was ein Mensch machen kann und sich aussuchen kann. Mhm. Aber wir gehen ganz anders mit diesen Menschen und wir sagen, du kannst demnächst das essen, was die Supermärkte wegschmeißen, was eigentlich im Müll war. Die müssen das essen, was aus dem Müll kommt. Mhm. Und was sollen die von dir denken? Was sollen die von einem Friedrich Merz denken, von einem Carsten Linnemann, von Lars Klingbeil denken? Wenn die das essen, wollen die sich das in den Mund stecken, was wollen Müll war? Mhm. Bestimmt nichts Gutes. Ja. Und die werden genau die Leute wählen, die unser Land irgendwann kaputt machen. Ja.
Ich glaube auch, dass es genau da ein ganz enger Zusammenhang ist. Das ist jetzt, also wir als Linke sind ja ganz klar Erhöhung des Regelsatzes und auf jeden Fall die Sanktionen abschaffen. Fehlt da noch was aus deiner Sicht?
Ich glaube, dass man erstmal den Bedarf in den Jobcentern an Mitarbeitern deutlich erhöhen müsste, dass die sich auch wirklich um die Menschen kümmern können, die dorthin kommen, die den Zuhörern eine Fallanalyse machen können. Dafür haben die aber in der Regel überhaupt nicht das Personal, dafür haben die auch nicht die finanzielle Ausstattung. Und es gibt kaum Maßnahmen, die auf Menschen zugeschnitten sind, die individuelle Förderbedarfe haben. Mhm. Und man hat in Deutschland auch nicht mehr das Personal, um sich darum zu kümmern. Weil um einen Menschen auszubilden oder zu betreuen, brauchst du Fachleute. Und diese Fachleute haben wir in diesem Land nicht. So macht man das Problem, löst man das halt anders, indem man den einfach mit Sanktionen droht, den beschissensten Job anzunehmen, obwohl sie nicht mehr können.
Ja, aber guter Punkt, das mit dem Personal in den Jobcentern. Muss ich mal reingucken. Ich glaube, das war gar nicht bei uns im Wahlprogramm, aber ich nehme das auf jeden Fall mal mit.
Ich halte auch die Leute im Jobcenter nicht für das größte Problem, sondern für das größte Problem halte ich die Leute, die im Bundestag sitzen. Ja. Die sich mit uns gar nicht beschäftigen, die sich mit uns nicht unterhalten, die mit uns nichts zu tun haben würden, als wenn wir überhaupt nicht mehr zum Volk dazugehören würden. Wer kein Geld hat, hat in diesem Land leider keinen Einfluss. Das ist etwas, was sich in diesem Land wirklich ändern müsste, dass die über 10 Millionen Menschen, die von Armut betroffen sind in diesem Land, auch eine Stimme haben, dass die mitreden können, dass die auch sagen, was die brauchen. Und wenn nur noch die Unternehmer sagen dürfen in diesem Land, was sie haben wollen, dass die sich bei Herrn Merz im Kanzleramt treffen und er für Leute wie für mich kein Ohr übrig hat, noch nicht mal eine Sekunde.
Ich finde es super. Neulich hatte er diesen Wirtschaftsgipfel gehabt. Da waren die größten Bosse der größten Konzerne in Deutschland. Alles Männer. Ich meine, dieses Foto war grauenvoll. Da habe ich so gedacht, naja, er hätte wenigstens noch die Betriebsräte einladen können. Aber dass er einfach auch mal 50 Bürgergeldempfängerinnen einlädt, einen schönen Querschnitt aus ganz Deutschland, wäre eigentlich das Mindeste, was er mal tun könnte. Ne?
Da bin ich auch wieder beim Christlichen. Ja. Der Papst Franziskus hat als erstes, was er getan hat, ist er nach Lampedusa gefahren, hat den Leuten die Füße gewaschen. Er wusste, was seine Aufgabe ist. Und ich finde auch, ein Kanzler der CDU sollte sich als erstes mal mit den Schwächsten in seiner Gesellschaft unterhalten und fragen, lieber Thomas, lieber Jan, wie auch immer, wie die Menschen heißen, lieber Ali, lieber Ahmed, was kann ich denn für euch tun? Aber diese Leute, die da jetzt heute in der Regierung sitzen, die sagen, Friedrich und Hermann, die kriegen Bürgergeld, und Ali und Ahmed, die sollen am besten nichts mehr kriegen. Und wer so eine Politik macht, die auch noch rassistisch so trennt, der Anfragen macht, egal welche Partei das macht, wie sind denn die Vornamen der Bürgergeldbezieher, hat aus unserer Geschichte nichts gelernt. Und er führt unser Land genau dahin, wo wir schon mal waren vor 100 Jahren. Und davor habe ich wahnsinnig viel Angst, weil meine Kinder haben eine schwarze Hautfarbe. Ja. Und wenn das die schwarzen Faulen sind, ich weiß nicht, wie die ganzen Moslems in diesem Land oder die anderen Staatsangehörigen in diesem Land damit umgehen. Ich kann damit nicht umgehen, wenn meine Frau schräg angeguckt wird, weil sie nicht arbeiten kann, weil sie schwerbehindert ist, mehrere Wirbel gebrochen hatte und dann noch als faul tituliert wird und dass man sie am liebsten abschieben würde. So weit sind wir in diesem Land. Und diese Stimmung haben Leute zu verantworten, die seit 20 Jahren hier am Ruder sind. Niemand hat ein Recht auf Faulheit, die von spätrömischer Dekadenz sprechen und so weiter. Braucht man gar nicht. Ja. Arbeit muss sich wieder lohnen. Ja. Die permanent auch sehr subtil Stimmung machen gegen die Schwächsten in diesem Land. Das ist so unanständig und so schmerzhaft auch für die Leute. Und ich finde das schön, dass du heute mal zuhörst. Wen solltest du den Mund stopfen, wenn die im Bundestag den Mund aufmachen? Da könnt ihr euch gar nicht laut genug gegen wehren. Denn das sind nicht nur die Leute von der AfD.
Nee, da hast du vollkommen recht.
Das sind alle. Querfeldein, was ich da im Bundestag erlebe. Also ich kann das nur noch mit Schaudern erlebe ich das, was sich da abspielt. Ne?
Das ist unser Job. Und dafür haben wir den Wahlkampf gemacht. Und so sehe ich auch meinen Job jetzt im Bundestag. Ich bin so froh, dass es dich gibt, dass wir beide gemeinsam und nicht allein kämpfen. Das ist, glaube ich, wenn wir allein dagegen vorgehen, hast du gar keine Chance. Sag mal, allein machen sie dich ein, aber gemeinsam, dann haben die keine Chance gegen uns.
Da sehe ich auch die wichtigste Verantwortung für euch drin als Linke, dass ihr den Leuten Mut macht, wehrt euch, geht auf die Straße, zeigt eine Flagge, wir lassen uns nicht behandeln wie Dreck.
Ja,
und so behandelt man uns auch wie Dreck. Und wer das bei den Tafeln sieht und bei den Suppentanten sieht, stell dir vor, deine Mutter müsste in der Schlange stehen, neben einem Obdachlosen, neben einem Drogenjunkie und müsste betteln für eine Tasse Kaffee, für ein Stück Brot. Also
grauenvoll, ja. Aber ich sag dir, wir sind auf einem guten Weg und wir werden da was erkämpfen.
Da sollte ich auch am Ball bleiben. Ja, also genau. Ich kann da immer nur wieder dran appellieren. Deshalb habe ich auch, um wieder auf den Eingang des Gesprächs zurückzukommen, alle Parteien angeschrieben. Ich finde es unerträglich, wenn ich denn Antworten kriege. Wir haben leider keine Zeit für individuelle Antworten. Wir können keine E-Mails lesen, da haben wir keine Zeit für. Und das ist erschreckend, dass Volksvertreter nach der Wahl sitzen ja gerade mal einen Monat im Parlament sitzen und feststellen, ich habe ja gar keine Zeit für die Menschen, die mich gewählt haben, und ich will die eigentlich auch gar nicht vertreten.
Ich werde den Merz mal fragen, wann er denn gedenkt, mal ein paar Dutzend Bürgergeldempfängerinnen einzuladen, so wie er die DAX-Bosse eingeladen hat. Mal gucken, was er sagt.
Ich glaube nicht, dass der Mann das Verständnis dafür hat, dass er schon so weit abgehoben ist, wer in einem Jet durch Deutschland reist, in seinem Privatjet. Ich kann sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn man in einer deutschen Bahn fährt.
Ich sehe den ja wirklich immer in diesem Flugzeug, wie er nach Sylt fliegt zur Hochzeit, über den Wolken. Der weiß überhaupt nicht, wie es da unten los ist, was da unten los ist, wie es den Leuten geht und so weiter. Das merkt man an seiner ganzen Politik. Aber danke dir.
Ich
danke dir, dass du die Zeit genommen hast und vor allen Dingen für deine tolle Arbeit, und sag Bescheid, wenn wir dich irgendwie unterstützen können.
Super, danke schön.
Danke.